Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Guten Tag und herzlich willkommen. Durch die Sendung begleitet Sie Günter Hetzke. Vor rund anderthalb Stunden tauchte das erste Gerücht auf, der Brexit-Deal stehe. Deal ist dann. Immer mehr Quellen bestätigten dann eine entsprechende Vereinbarung. Andere dementierten. Wir fragen gleich mal bei unserer Quelle nach. In Brüssel begrüße ich unseren Korrespondenten Peter Kapern. Herr Kapern, wie sieht's denn aus? Gibt es eine Vereinbarung?
Nein, meinen Informationen zufolge gibt es die noch nicht. Noch sitzen die Unterhändler beieinander, aber ich glaube, so wie die Dinge liegen, kann man fest davon ausgehen, dass in den nächsten Stunden das Signal kommt, dass der Vertrag tatsächlich abgeschlossen worden ist. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben von der Kommission bereits das Signal bekommen, dass sie sich für morgen früh bereithalten sollen, nämlich die Botschafter, ihre ständigen Vertreter hier in Brüssel, um dann die provisorische Anwendung dieses Vertrags auf den Weg zu bringen, damit vom 1. Januar an, wenn die Übergangsphase endet, in der Großbritannien noch dem Binnenmarkt und der Zollunion angehört, um also vom 1. Januar Grenzchaos, allergrößtes Grenzchaos zu verhindern.
Ein Knackpunkt waren ja zuletzt die künftigen Fischereirechte unter rein finanziellen Gesichtspunkten. Sie haben es uns ja oft genug erzählt, eine Marginalie, aber stark mit Pathos belastet. Wissen Sie, ob es da irgendeine Annäherung in diesem Punkt gibt?
Es kann ja gar nicht anders sein, denn sonst stünden ja diese Verhandlungen nicht kurz vor dem Abschluss. Aber wie das nun in Zahlen aussieht, wie viel Prozent der Fangrechte in britischen Gewässern die europäischen Fischer verlieren werden, das kann ich Ihnen noch nicht sagen. Die Europäer hatten ja immer gesagt, 25% unserer Fangrechte sind wir bereit abzugeben. Das letzte Angebot der Briten lag bei 35%, wobei es da noch einige Kautelen gab, die das Angebot noch weniger attraktiv machten, sodass die Europäer, Michel Barnier, dieses Angebot gestern noch als völlig inakzeptabel bezeichnet haben. Aber wenn die Verhandlungen jetzt in den nächsten Stunden zum Abschluss kommen, dann muss es dort ja Bewegung gegeben haben.
Und für uns Außenstehende noch einmal, wenn jetzt ein Deal stehen sollte, ob in einer Stunde oder morgen, ist das politisch eigentlich noch über die Bühne zu bringen?
Nun ja, es ist technisch über die Bühne zu bringen. Es gibt die Möglichkeit, dass die Mitgliedstaaten die provisorische Anwendung dieses Vertrags beschließen. Diesen Prozess hat die Kommission ja heute bereits angestoßen. Und dann könnte dieser Vertrag vom 1. Januar an gelten, obwohl das Europaparlament die zwingend notwendige Ratifizierung noch nicht vollzogen hat. Das Europaparlament wäre dann in der unangenehmen Lage, nachträglich diesen Vertrag zu genehmigen, der dann schon längst angewendet wird, wenn das Europaparlament mutmaßlich irgendwann in der zweiten Januarhälfte darüber abstimmt.
Peter Kapern zu den Brexit-Verhandlungen, die derzeit für viel Gesprächsstoff sorgen. Vielen Dank. Und wir schauen auf die Lage an der britisch-französischen Grenze, wo sich nicht wegen Brexit, sondern wegen Corona Unmengen an Lkw stauen, was vor allem für die Fahrer eine Zumutung ist. Seit der Nacht dürfen Transporter und auch Reisende wieder von England nach Frankreich kommen, mit einem negativen Testergebnis in der Tasche wohlgemerkt. Bis es soweit war, hat es allerdings etwas gedauert, Marcel Wagner berichtet.
Frankreichs Europaminister sah ziemlich übernächtigt aus. Kein Wunder, hatte Clément Beaune doch bis spät in die Nacht daran gearbeitet, die Grenzen seines Landes zu Großbritannien irgendwie und irgendwie auch sicher wieder zu öffnen. Ja, es hat einige Stunden länger gedauert, aber die Dinge müssen ja schließlich am Ende auch nicht nur auf dem Papier, sondern im echten Leben funktionieren, räumte der Minister dann am Morgen im Fernsehsender BFM ein. Seit Sonntagnacht hatte Frankreich die Verbindungen von Großbritannien quasi vollständig gekappt, so wie Deutschland und viele andere Länder in Europa auch. Allerdings hat ein solcher Schritt in Frankreich noch einmal ganz andere Auswirkungen. Wir sind schon in einer besonderen Lage, denn der Austausch von Waren zwischen Großbritannien und Frankreich ist der Austausch für ganz Europa. Wir sind der zentrale Knotenpunkt zwischen dem Vereinigten Königreich und Europa durch den Eurotunnel, die Fährverbindungen. Wir mussten die Verbindungen also gleichzeitig öffnen und sanitär sicher gestalten. Bereits am Abend hatte die französische Regierung deshalb mitgeteilt, dass Reisende, die eine einen dringenden Grund haben, etwa um zu ihrer Familie oder zu ihrem Erstwohnsitz in Frankreich zu gelangen, mit einem negativen Corona-Test wieder einreisen dürfen. Ich bin wirklich erleichtert, denn wir waren nicht sicher, dass die Grenzen wieder aufmachen. Ich denke, einen Test zu verlangen, ist eine gute Lösung. Das gibt auch mir ein sichereres Gefühl. Andererseits hätte man etwas früher an der Lösung arbeiten können als erst am 22. Dezember. Die Lkw-Fahrer, die zu Hunderten teils seit Sonntag auf einem Rollfeld kampieren, mussten sogar noch länger warten. Sie bekamen grünes Licht erst in den frühen Morgenstunden. Und somit für manche vielleicht sogar zu spät. Angesichts der notwendigen Tests glaube ich nicht, dass alle Fahrer Weihnachten zu Hause sein werden. Man hat sie schlicht und einfach in Großbritannien fallen lassen. Sie werden Weihnachten in ihren LKWs unter prekären Bedingungen verbringen müssen. Das ist skandalös und lässt Schlimmes fürchten angesichts des Brexits, der ja am 1. Januar erfolgen soll. Ärgerte sich Sébastien Rivera, Sprecher des französischen Transportgewerbeverbandes für die Region um Calais. Denn die Corona-Tests, so haben es die französische und die britische Regierung vereinbart, sollen komplett noch auf britischem Boden stattfinden. Das hätten die Spediteure gerne anders gesehen. Wir sind wirklich ziemlich sauer. Ja, die Grenze musste wieder geöffnet werden, das war nötig, aber die Bedingungen sind wirklich unbefriedigend.
Die Lkw rollen wieder, wenn auch längst noch nicht alle, Marcel Wagner berichtete. Und was der EU und Großbritannien bisher noch nicht gelungen ist, das wurde zwischen der Lufthansa und ihren Piloten geschafft. Es gibt eine Einigung über das gemeinsame Miteinander. Roman Warschauer fasst das Ergebnis zusammen.
Die Lufthansa hat mit ihren Pilotinnen und Piloten einen bis 2022 geltenden Krisentarifvertrag vereinbart. Das teilte die Gewerkschaft Cockpit am Mittag mit. Unter anderem kann die Fluggesellschaft nun die Kurzarbeit der Pilotinnen und Piloten bis Ende 2021 verlängern. Zusammen mit Einsparungen, die bereits für dieses Jahr verabredet wurden, ergibt sich laut der Gewerkschaft ein Beitrag der Beschäftigten im Cockpit von bis zu über 600 Millionen Euro. Im Gegenzug sind betriebsbedingte Kündigungen bis 2022 ausgeschlossen. Die Lufthansa hatte in den vergangenen Monaten bereits mit den Flugbegleiterinnen und Flugbegleitern sowie mit dem Bodenpersonal ähnliche Vereinbarungen getroffen. Das Unternehmen musste wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie durch ein staatliches Kreditpaket von rund 9 Milliarden Euro vor der Insolvenz gerettet werden.
Roman Warschauer zum Krisentarifvertrag zwischen Lufthansa und den Piloten. Und einen Krisentarifvertrag gibt es auch bei Ryanair. Der Billigflieger hat sich nach der Einigung mit seinen deutschen Piloten auch mit den hiesigen Flugbegleitern auf Lohnkürzungen wegen der Corona-Krise verständigt. Dafür bleiben die deutschen Arbeitsplätze erhalten. Dies teilten das Unternehmen und die Gewerkschaft Verdi heute mit, wobei Verdi von einer sehr schwierigen Entscheidung für die Beschäftigten sprach. In vielen Werkstätten bundesweit werden Menschen mit Behinderungen beschäftigt. Sie fertigen unter anderem Produkte aus Holz, Stoff oder Metall und viele der Artikel werden jedes Jahr auf den Weihnachtsmärkten verkauft. Für die Projektträger sind sie Einnahmen wichtig, um ihre Arbeit zu finanzieren. Doch durch die Corona-Beschränkungen ist bekanntlich in diesem Jahr alles anders. In Kiel hatte das Projekt Fezit zunächst Glück. Die Stadt hatte für die Werkstätten übergangsweise einen Laden zur Verfügung gestellt, mitten in der Innenstadt und mit günstiger Miete. Pop-up-Store werden die Geschäfte genannt, die nur kurzzeitig aufmachen und dann wieder verschwinden. Fezit musste allerdings wegen Corona weitaus früher als ursprünglich geplant dann wieder dicht machen. Doch grundsätzlich kam die Idee gut an, wie unser Korrespondent für das Bundesland Schleswig-Holstein Johannes Kulms erfahren hat, der zunächst über die Zeit der Öffnung berichtet.
159 Menschen arbeiten im Handwerkerhof Fezit. Es sind Personen mit Assistenzbedarf, die im Kieler Stadtteil Mettenhof in verschiedenen Werkstätten mit Holz, Textilien oder auch Keramik arbeiten. Die Holzboxen, Tassen oder Filztaschen und viele andere Produkte werden normalerweise dreimal im Jahr auf Märkten verkauft. Doch auch der Kieler Verein musste in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie seinen Adventsmarkt absagen.
Aber die Situation ist halt so, dass es nicht geht und das muss er dann halt hinnehmen.
Sagt Malte Alles. Der 30-Jährige ist Mitglied des Werkstattrats, der die Interessen der Beschäftigten in den Werkstätten vertritt. Für diese sind die Einnahmen aus dem Marktverkauf sehr wichtig. Denn zusammen mit den angebotenen Dienstleistungen der Werkstätten finanzieren sie die Gehälter auf dem zweiten Arbeitsmarkt, in dem Fezit tätig ist.
Hast du noch was gefunden?
Abhilfe bietet ein kleines Geschäft in der Kieler Innenstadt, das Anfang Dezember eröffnet wurde. Hier, in bester Lage in der Fußgängerzone Holstenstraße, kann Fezit die Produkte aus den Werkstätten auf 100 Quadratmetern Verkaufsfläche anbieten. Der Pop-Up-Store sei sehr gut gelaufen, sagt Markus Stein, geschäftsführender Vorstand bei Fezit für den Bereich Arbeiten. Seine Bilanz am Tag vor dem neuen Lockdown.
Wir haben hier im Schnitt am Tag zwischen 2.500 und 4.000 Euro umgesetzt. So. Das ist, wenn man das jetzt bis Dienstag einschließlich rechnet, dieser Woche, haben wir damit die Hälfte des Umsatzes, den wir auf Märkten erzielt hätten, erwirtschaftet.
Das funktioniert allerdings nur, weil der Verein der Stadt Kiel als Besitzerin lediglich die Betriebskosten in Höhe von 500 Euro als Miete überweisen muss. Andererseits sind viele Ehrenamtliche aktiv, die im Laden die bunt gefärbten Hefte, Kissen, Keramiken oder Metallskulpturen verkaufen. Eine von ihnen ist Jutta Renner, die auch im Vereinsvorstand sitzt.
Holzengel, Engel und Sterne aus Metall, das ist schon der Renner gewesen, kann man sagen. Und unsere Säfte aus der Gärtnerei, die eigens hergestellt werden, die laufen auch fantastisch.
Der kleine Laden in dem schlauchförmigen Raum ist allerdings leicht zu übersehen. Trotzdem zieht er mit seiner Lage in der Kieler Innenstadt auch Neugierige an, die sonst wohl nicht zum Markt am Kieler Stadtrand gefahren wären. So wie das Ehepaar Simon.
Also zuerst haben mir die Sachen gefallen. Und dann habe ich gesehen, es ist auch noch ein besonderes Projekt. Und das war dann doppelter Anreiz, es zu kaufen.
Ja, schöner nachhaltig.
Als wenn überall nur H&M
genau.
Und sonst was.
Ja, genau. Diese ganzen kommerziellen Geschäfte könnten von mir aus schließen, aber die werden wohl Bestand haben.
Für Fezit-Geschäftsführer Markus Stein ist der Pop-Up-Store ein gelungenes Experiment. Auch, weil es die Menschen mit Behinderungen sichtbarer mache und auch geografisch mehr in die Mitte der Gesellschaft bringe. Dauerhaft finanzierbar sei ein solcher Werkstattverkauf in bester Shoppinglage aber nur, wenn der Verein eben nicht die horrenden Mieten für den Laden zahlen müsse. Doch Stein hat eine Idee, wie es gehen könnte.
Die Werkstätten in Kiel schließen sich zusammen und schaffen dann aus eigenen Kräften und in Gemeinsamkeiten dann eben Konzept, wo man eben so ein Ladenlokal betreibt.
Auch anderswo in Deutschland hätten Einrichtungen in der Corona-Pandemie kreative Lösungen gefunden, heißt es von der Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen e.V. Doch es gäbe auch viele Werkstätten, die die entgangenen Einnahmen aus den Märkten nicht auffangen konnten. Zwar existierten Hilfen durch die Politik, doch die wirtschaftlichen Folgen der Krise und die Auswirkungen auf das Entgelt der Beschäftigten werden erst im kommenden Jahr deutlich werden, so der Dachverband. Jan Wulff ist seit 7 Jahren Vorsitzender der Mitarbeitervertretung in den Fezit-Werkstätten. Er freut sich über den Erfolg des Pop-Up-Stores und findet es doch schade, dass aus Infektionsschutzgründen jene Menschen, die die Produkte in den Werkstätten herstellen, ihre Waren nicht selbst verkaufen können.
Wir dürfen ja nicht mit in den Laden sein, so wie auf unseren Märkten mäßig, sondern wir sind hier in unseren Einrichtungen drin und die Gruppenleiter oder Ehrenamtliche dürfen verkaufen unsere tollen Produkte, die wir herstellen.
Doch vielleicht wird der kleine Laden von Fezit Schule machen und im kommenden Jahr wieder angeboten. Von den Beschäftigten der Werkstätten, sofern die Pandemie das zulässt.
Johannes Kulms über Pop-Up-Stores für Behindertenwerkstätten.
Zahlen für das Klima. CO2 bekommt einen Preis.
Und zwar ab Januar. Und wir gehen aus diesem Grund in dieser und in der nächsten Woche in mehreren Beiträgen darauf ein, wo was teurer als jetzt wird und wie gespart werden könnte. Und da schauen wir heute auf die Autofahrer. Einzelheiten dazu von Kai Rüßberg.
Die Klimabilanz des Verkehrssektors ist verheerend. In den vergangenen 30 Jahren ist es nicht gelungen, die CO2-Emissionen in diesem Bereich zu verringern. Ein CO2-Preis, der unter anderem die Preise für Treibstoff erhöhen würde, soll dazu beitragen, dass mehr Menschen auf den Klimaschutz achten und weniger das Auto nutzen. Autofahrer müssen damit rechnen, dass durch die Kosten von 25 Euro pro Tonne CO2 Diesel und Benzin um etwa 7 bis 8 Cent pro Liter teurer werden. Die Erhöhung der Entfernungspauschale bei der Steuer wird diese Lenkungswirkung aber wieder bremsen. Daher reicht der CO2-Preis von 25 Euro nicht, um die Ziele zu erreichen, urteilt Katrin Ziekan vom UBA, dem Umweltbundesamt.
Wir haben das Klimaschutzpaket der Bundesregierung. Da ist unter anderem eine CO2-Bepreisung vorgesehen. Auch die Regulierung der CO2-Standards bei den PKWs ist da inkludiert. Und das führt aber immer noch nicht zu einer sehr signifikanten Verminderung.
Aktivisten wie die Klimaschutzbewegung Fridays for Future kritisieren die deutschen Bemühungen, besonders im Verkehrssektor, als wenig effektiv. Auch die Hamburger Mobilitätsberaterin Katja Diehl fordert mehr Anstrengungen.
Entweder machen wir das jetzt, dass wir die Klimaziele von Paris ernst nehmen und dann gehen wir auch ran an den Verkehr, weil da immer noch die Emissionen steigen. Ich glaube tatsächlich, dass wir einfach nicht ehrlich miteinander sind. Wir haben überhaupt keine Kostentransparenz, was die Pkw-Verkehre angeht.
Wenn CO2 einen Preis bekommt, dann könnte dies ein Baustein für mehr Kostentransparenz bei klimaschädlichem Verhalten sein. Aber der bereits für 2021 beschlossene Einstieg in die CO2-Besteuerung ist da nur ein erster Schritt, auf den weitere Maßnahmen folgen. Insbesondere im Verkehr, meint Sikan vom Uber.
Wenn man dann also nochmal schärfere Maßnahmen ergreift, eben beispielsweise die Abschaffung umweltschädlicher Subventionen, denken wir an das Dieselprivileg, an die Dienstwagenbesteuerung, an die Entfernungspauschale.
Diesel wird demzufolge zusätzlich versteuert und Steuervorteile fallen weg. Der Nahverkehr soll gefördert und ausgebaut werden, ein Tempolimit eingeführt. Doch alle diese Maßnahmen bringen nicht genug. Eine deutliche Anhebung des CO2-Preises ist nach den Berechnungen des Umweltbundesamtes unausweichlich.
Erst dann auch noch mit einer zusätzlichen Erhöhung des CO2-Preises, Richtwert ungefähr 200 Euro pro Tonne CO2, also wir steigen es ein mit 25 Euro.
Lässt sich dies umsetzen und erreicht Deutschland damit seine Klimaziele? Drei Umweltstiftungen, die Agora Energiewende, Agora Verkehrswende sowie die Stiftung Klimaneutralität, haben dazu ein umfassendes Gutachten in Auftrag gegeben. Vorgabe war es, ein machbares Szenario für ein klimaneutrales Deutschland zu entwickeln, ausgerichtet am Green New Deal der EU. Als Zwischenschritt soll bis 2030 eine Reduktion der Treibhausgase um 65% erreicht werden. Der Verkehrssektor wird stärker gefordert, erklärt Studienautor Wolf Görz vom Öko-Institut.
Der Verkehrssektor hat in den letzten Jahren nahezu nichts beigetragen zur Senkung der Treibhausgase. Um das ambitionierte Ziel von -65% in 2030 zu erreichen, muss der Verkehrssektor deutlich mehr leisten.
Um Deutschland auf den Klimapfad von Paris zu halten, würde der Spritpreis nach Erhöhung des CO2-Preises laut Uber um 56 bis 63 Cent steigen. Die Gesamtzahl der Autos wird in der Folge deutlich sinken, der Verbrennungsmotor verschwinden, erklärt Görz.
Bei den Pkw sehen wir eine deutliche Zunahme der Elektromobilität. Der CO2-Preis schlägt sich auf den Kraftstoffpreis nieder, das heißt auch einen zunehmenden Wettbewerbsvorteil der elektrischen Fahrzeuge. Bis dann im Jahr 2050 ausschließlich der Fahrzeugbestand aus Batterie- und geringen Teil noch Plug-in-Fahrzeugen besteht.
Die Autoindustrie sieht das mit gemischten Gefühlen. Während deren Verband VDA vor einer Klimaplanwirtschaft warnte, forderte VW-Chef Diess Anfang des Jahres sogar höhere CO2-Preise, um effiziente Technologie konkurrenzfähig zu machen.
Kai Rüßberg über die CO2-Kosten für Autofahrer und wie der CO2-Preis die Mobilität verändert. Und am kommenden Montag geht es dann im Rahmen dieser Serie um den Strompreis und die Entwicklung auf diesem Markt. Besinnlichkeit ist eine Eigenschaft, die sicherlich nicht mit der Börse in Verbindung gebracht werden kann, aber Weihnachten sehr wohl. Denn in einigen Aktien, die gehandelt werden, steckt da eine ganze Menge an Weihnachten drin, mit Blick auf die Geschäftsidee der Konzerne. Viktor Goitka hat mal gesucht und gesammelt.
Es ist wenig los an diesem kalten Dezembertag auf dem Rossmarkt, nur einen Katzensprung entfernt von der Frankfurter Börse. Hier beginnt die Suche nach den Weihnachtsaktien. Gar nicht so leicht. Die meisten Geschäfte haben geschlossen, aber ein Ladenfenster leuchtet noch. Die Schokoverkäufer von Lind und Sprüngli. Hier decken sich die Kunden ein.
Wir haben einen leckeren Schokoladenmokka zum Trinken mitgenommen. Ich wollte einfach nur was Süßes haben.
Von den Lindpralinen, von jeder Sorte eine. Ne? Also mit Karamell, mit Erdbeergeschmack gehören definitiv zu Weihnachten dazu. Ne?
Also Nuss und Vollmilch, die Standards.
Sie werden natürlich auch profitieren jetzt von dem ganzen Geschäft um Weihnachten. Ne?
In der Tat, ein Drittel des gesamten Jahresgeschäfts machen die Schweizer Schokoladenfabrikanten von Lind normalerweise mit dem Weihnachtsgeschäft, so schätzen das Experten. Und wie sieht es im Corona-Jahr 2020 aus? Anruf bei einer Schweizer Bank, bei Vontobel in Zürich. Lind sitzt ganz in der Nähe. Aktienexperte Jean-Philippe Bertschi sagt, dass viele Menschen dieses Jahr weniger Geld haben, bekomme Lind kaum zu spüren.
Was ich Ihnen sagen darf, es gibt die Nielsen-Statistiken, wirklich was in den Läden verkauft wird. Und da gewinnt Lind massiv Marktanteile. Sie haben wirklich in den letzten Wochen, Monaten extrem stark von der Konkurrenz abgehoben.
Vermutlich auch, weil sich viele nach diesem Corona-Jahr die Feiertage ein bisschen versüßen wollen. Weiter geht's mit der Suche nach den weihnachtlichen Aktien in der Drogerie, kaum 50 Meter vom Schokoladengeschäft entfernt. Im Untergeschoss können Kunden Fotos drucken oder Fotobücher und Fotokalender bestellen. Das Unternehmen dahinter, CW aus Oldenburg. Früher haben die Kunden vor allem Urlaubsfotos gedruckt. Aber jetzt ist das anders, sagt Alexander Langhorst von GSC Research.
Inzwischen ist eigentlich das Weihnachtsgeschäft bei CW eigentlich der wichtigste Punkt. Vielleicht hat jetzt auch der eine oder andere die Möglichkeit genutzt, weil man nicht so viel machen konnte, dass man vielleicht auch nochmal die etwas älteren Aufnahmen sozusagen aufbereitet hat. Also insbesondere so bei Großeltern. Für die ist das dann immer so ein richtiger Freudenmoment, wenn dann sowas quasi unterm Weihnachtsbaum liegt.
Und der Aktienkurs der CW-Fotodrucker, der liegt aktuell bei 95 Euro. Vor der Corona-Krise war das aber schon mal mehr. Der Kurs hinkt also noch etwas hinterher. Weiter geht's. Geschenke müssen ja schließlich auch verschickt werden. Und davon profitiert die Deutsche Post. 56 Millionen Pakete haben die Mitarbeiter allein in der vergangenen Woche sortiert. Das heißt 100 pro Sekunde. Doch die erstaunliche Erkenntnis, das Paketgeschäft in Deutschland macht nicht mal 10% des Umsatzes der Post aus. Das große Geld verdient sie längst mit Unternehmenskunden, sagt Stefan Schöppner von der Commerzbank.
Im Expressbereich geht es darum, dass die Sendung zu einem genau definierten Zeitpunkt im Ziel ankommt. Und das über gigantische Strecken auch zwischen den Kontinenten. Und dafür sind die Kunden bereit, erhebliche Summen für den Transport zu bezahlen.
Aber dieser Privatkunde vor der Postfiliale in der Nähe der Frankfurter Börse zahlt erstmal nur 1,60 Euro für zwei Briefe.
Weihnachtspost, ja, habe ich gerade eingeworfen. Deswegen bin ich heute Abend noch hin. Ja. Wenn es da später ankommt, ist auch nicht schlimm.
Er hat Glück gehabt. Nur eine Minute später fährt der Postbote mit dem Transporter vor, wuchtet die Briefe aus dem gelben Postkasten und fährt weiter zur nächsten Station.
Viktor Goitgar über Aktien von Unternehmen für die Weihnachten und das Weihnachtsgeschäft durchaus eine Rolle spielt. Und nun weiten wir den Blick und schauen noch auf das Geschäft mit Aktien insgesamt. Und das machen wir gemeinsam mit Claudia Wehrle, die ich jetzt in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main begrüße. Frau Wehrle, es sind ja nur noch wenige Minuten bis zum Handelsschluss. Und zwar nicht nur für heute, sondern für die gesamte Woche. Bereits erst am kommenden Montag geht es dann weiter. Was hat denn heute noch die Aktienkurse bewegt? Gehören dazu die Brexit-Deal-Gerüchte?
Ganz klar, es ist das Ringen um den Brexit. Es kursieren ja Meldungen, dass man sich heute noch auf ein Handelsabkommen nach dem Brexit verständigen könnte. Es sah ja lange, lange gar nicht danach aus. Der Streit um die Fischereirechte, ein großer Streitpunkt in den vergangenen Wochen. Ja, und der DAX, der steigt deutlich. 1,3%. Jetzt, er steht bei 13.600 Punkten.
Steigende Aktienkurse, ist das nur in Deutschland so?
Nein, beispielsweise, wenn wir nach Amerika schauen, gut, der Nasdaq-Index leicht im Minus, aber wir sehen doch beim Dow Jones kräftige Gewinne. Die Handelsbeziehungen sind in vielen Branchen einfach ganz eng miteinander verflochten. So hat das, was zwischen Großbritannien und Europa passiert, wirklich gravierende Auswirkungen.
Und diese Hoffnung hat die Auswirkungen auf dem Devisenmarkt?
Der Euro gibt nach, wird jetzt mit einem Dollar 21,93 gehandelt.
Was tut sich beim Handel mit Gold und was tat sich bei den Staatsanleihen?
Gold wird wieder etwas billiger. Die Feinunze kostet 1.871,09 $ und die Umlaufrendite, die ist unverändert bei minus 0,6%.
Dann schauen wir nur noch auf Einzelwerte beim Handel mit Aktien. Die Tarifeinigung bei der Lufthansa mit den Piloten, wir hatten berichtet. Haben die Anleger darauf reagiert?
Deutlich. Die Lufthansa-Papiere 4,5% im Plus. Klar, die Piloten, die gehören zu der Berufsgruppe bei der Lufthansa, die ein recht hohes Einkommen hat. Die Piloten haben aber halt auch das Problem, dass sie wirklich wenig Auswahl haben, wenn es um potenzielle Arbeitgeber geht. Durch die Tarifeinigung werden für die Lufthansa nun die Personalkosten geringer. Es gibt aber nicht nur bei der Lufthansa ein kräftiges Plus bei den Aktien, auch Papiere des Flugzeugbauers Airbus 4,7% höher. Ich denke mal, da spielt die Hoffnung auf das baldige Impfen eine große Rolle und damit verbunden einfach die Erwartung, dass in Zukunft wieder mehr Menschen in ein Flugzeug steigen werden, zieht das Wirtschaftswachstum wieder an, steigt auch das Frachtaufkommen.
Der Autobauer Daimler will das Lkw-Geschäft an die Börse bringen, so zumindest Medienberichte. Wie wird das an der Börse gesehen?
Sehr positiv, Daimler-Papiere 3,5% im Plus, die Aktien von Continental steigen um 3%. Man hofft einfach, dass es auch hier zu einem Börsengang kommen könnte.
Und die Reederei Hapag-Lloyd ordert Containerschiffe und nimmt dafür viel Geld in die Hand. Wenn das mal nicht Zuversicht ist, teilen die Anleger diese Zuversicht?
Es ist Zuversicht, es ist aber auch Kalkül, denn die Reederei will damit Stückkosten senken, die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen und nicht zuletzt die gesamte Flotte modernisieren.
Der Tag an der Börse in Frankfurt am Main, zusammengefasst von Claudia Werle. Ihnen, Frau Werle, und dem gesamten Börsenteam schöne Feiertage. Mein Kollege Jörg Biesler begrüßt Sie dann gleich ab 17.35 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Kultur heute. Unter anderem mit einem Gespräch über das Schenken. Was heißt Schenken, ist die Ausgangsfragestellung. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günter Hetzke, der Ihnen im Namen der gesamten Wirtschaftsredaktion schöne und besinnliche Weihnachtsfeiertage wünscht.